Dass wir alle Metal lieben, das ist ja klar. Aber warum eigentlich? Das versuchen wir heute mal auf den Punkt zu bringen. Wir reden darüber, was Metal eigentlich so besonders macht. Darum ist Metal geil. Das ist das Thema der heutigen Folge Metal gelöt.
Jetzt wird wieder getalkt. Metal gelöt, eine Produktion von Rocket Beans TV und Radio Bob.
Und damit noch einmal offiziell herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe unseres kleinen Talk-Formats, wie immer in Kooperation mit unseren Freunden von Radio Bob. Was konkret bedeutet, wenn ihr mich jetzt gerade sabbeln seht, dann guckt ihr höchstwahrscheinlich das Video bei Rocket Beans. Wenn ihr mich nur hört, dann wohl den Podcast bei den Freunden von Radio Bob. Ganz egal, schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Denn wir haben heute ein richtig hochklassiges, tolles Thema für euch. Darum ist Metal geil. Ja, das ist ein Thema, da kann man jetzt schon sagen, das hat ganz viel Stammtischpotenzial, das ist meinungsstark, da kann man offen oder auch zielgerichtet drüber diskutieren. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine Mannschaft, eine Mann-Frauschaft, wie auch immer, im Studio habe, die genauso meinungsstark und offen darüber diskutieren wird, wie ich es gerade angekündigt habe. Und diese Runde möchte ich euch natürlich gerne mal vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt ein Wiederholungstäter, der gute Alex, auch bekannt als der dunkle Parabelritter. Er war schon mal bei uns. Ja, er macht den gleichnamigen YouTube-Kanal und auch diverses unter diesem Namen im Social-Media-Bereich natürlich. Außerdem veranstaltest du mehrere Festivals und du hast gerade dein erstes Buch geschrieben mit dem Titel Du kannst sie nicht alle töten. Alex, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Buch geht, gebe ich ganz offen zu, ja. Aber ich freue mich gleich, mehr darüber zu erfahren. Klingt auf jeden Fall sehr reizvoll. Ich würde jetzt mal auf Zombies tippen oder auf Kritiker. Wie auch immer, wir werden sehen. Wir machen erstmal mit der Gästevorstellung weiter, denn zu meiner Linken, da sitzt ebenfalls jemand, den wir hier schon mal begrüßen durften. Mark Halupczok ist auch wieder da und er ist unter anderem Redakteur beim Metal Hammer als Till Burgwächter. Hast du auch diverse Bücher auch über Heavy Metal geschrieben? Zum Beispiel Die Wahrheit über Wacken. Wacken von A bis Z. Also, du solltest dich auch wirklich auskennen. Entsprechend herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Aber ich freue mich auch, dass wir quasi auch ganz neue Gesichter begrüßen dürfen, zumindest im Rahmen dieser Sendung. Denn ihr da draußen, ihr kennt sie wahrscheinlich, ihr habt sie gehört. Denn zu meiner Rechten sitzt, last but not least, Jennifer Haben. Jennifer, du bist Sängerin und Gründungsmitglied von Beyond the Black. Ihr hattet euren ersten Bandauftritt überhaupt auf dem Wacken 2014. Wahnsinn. Ja, und mit eurem Symphonic Metal seid ihr regelmäßig in den Charts vertreten. Also entsprechend auch durchaus bekannt da draußen. Schön, dass du auch den Weg hier ins Studio gefunden hast.
Ich freue mich sehr.
Symphonic Metal, ist das so auf den Punkt gebracht, was womit du dich musikalisch identifizieren kannst? Oder geht's da schon los?
Ja, also wir haben tatsächlich jetzt in den letzten Alben uns ein bisschen mehr zu Melodic Metal, ein bisschen vom Symphonic gelöst, würde ich mal sagen, aber trotzdem, ja, begonnen haben wir mit Symphonic Metal und das finde ich auch nach wie vor mega geil. Ich finde das Wichtigste, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, was ich an Metal geil finde, aber genau, ich finde es auf jeden Fall immer noch sehr, sehr schön.
Ja, das ist ja eben auch das große Thema und Genres, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die Grenzen sind ja auch irgendwie fließend und gehen oftmals ineinander über. Yes. Aber ihr könnt euch natürlich ein eigenes Bild davon machen, denn wir haben eine kleine Hörprobe von einem Song von euch, auch in Videoform natürlich, standesgemäß, wenn ihr uns bei Rocket Beans guckt. Wir schauen mal rein bei Heart of the Hurricane. Ja, und was sagt die Kritikerschar? Wie würdet ihr das Genre nach dieser ganz kurzen Hörprobe nur von diesem einen Song einordnen? Melodic Metal?
Melodischer Symphonic Metal.
Naja, und die Frage ist, wo hört Symphonic Metal auf, ne? Also, ich finde, die Grenze ist sehr schwierig.
Ja, natürlich ist es fließend, gerade mit Female Vocals ist man natürlich auch schnell bei der Hand.
Ich wollte gerade sagen, da wird man auch schnell gebrandmarkt, oder? Also, da ist man irgendwie so.
Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Frauen an der Front, die im Symphonic Metal sind. Und das ist aber auch klar, weil das halt einfach auch so gestartet ist mit Nightwish, wo halt auch viel Orchester und viel einfach Operettengesang und so weiter. Damit ist es ja ganz gestartet, aber das hat sich ja total verändert.
Das ist ja mittlerweile auch mehr Modern Rock geworden bei...
Genau. Ja.
Also vor allen Dingen bei Within Temptation ist es ja wirklich richtig krass mit Elektro Einflüssen.
Aber darüber wollen wir ja nur in Maßen heute reden, denn es geht ja um Metal und wir wollen heute feststellen, warum Metal denn geil ist. Mhm. Natürlich mit allen Auswüchsen in alle Genregrenzen, die wir uns hier wünschen, das ist vollkommen klar. Aber wir fangen einfach mal an, auch wenn ihr schon auf Betriebstemperatur seid, mit klassischerweise, ihr kennt das bei Metal gelöt, wir versuchen immer so die Stimmung ein bisschen zu lösen und ins Thema zu kommen, indem wir mit einer einfachen Einstiegsfrage anfangen. Also wirklich ganz, ganz einfach. Und ich richte mich direkt an dich, lieber Marc, denn du bist ja quasi der dienstälteste Experte hier. Das kann man so sagen. Ja. Deswegen die große Frage an dich. Was sind denn für dich drei Dinge, die Metal geil machen?
Drei Dinge, die Metal geil machen. Erster Punkt, definitiv Freundschaft, weil durch den Heavy Metal, dem ich nun seit, ach, ich möchte es gar nicht sagen, aber es ist ja tatsächlich fast, also auf jeden Fall über 30 Jahre treu bin, sind so viele Freundschaften entstanden. Ich habe das, bin da mal eben im Kopf durchgegangen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 80% meiner wirklich guten Freunde sind Metalheads. Also das ist ganz erstaunlich. Das hat sich so, ja, die Leidenschaft für die Musik hat sich dann irgendwie überall, schlägt dann überall durch, sage ich mal so. Platz zwei, ganz wichtig ist, man kann 5 Bier trinken oder 10 Bier trinken und man ist immer noch nicht der, der sich am meisten daneben benimmt. Man kennt das von
wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist.
Ich wollte gerade auf Familienessen, ne? Irgendwie, dann sitzt man da beisammen irgendwie mit der ganzen Familie und dann Muttern zischt schon rüber so von wegen, das dritte Bier, bist du verrückt? Ne, mal ein bisschen ruhig. Wenn du mit deinen Freunden beim Metal, dann mit deinen Metal-Freunden beim Grillen bist und du hast irgendwie, fragen sie, wie, erst das 10. Bier, bist du krank? Das ist finde ich schön einfach. Das ist ich bin ja eher der rustikale Typ. Da fühle ich mich dann wohl in dieser Umgebung. Und das Dritte, ganz klar ist, also geht mir jedenfalls so, wenn man ein Album ganz neu hört, egal von welcher Band XY, und da ist ein Song dabei, wo man wirklich beim ersten Hören weiß, der wird mich jetzt für den Rest meines Lebens begleiten. Mhm. Das sind so Momente, es wird weniger, leider. Früher kam dieser Effekt häufiger, weil man natürlich auch noch viel mehr Bands zu entdecken hatte. Aber es passiert auch heute noch, dass irgendwie so ein Song dabei ist, wo man denkt, wow, okay, das war's jetzt. Hammer. Mhm. Und das sind meine Top 3.
Was soll man da noch hinzufügen? Das war ja schon großartig jetzt.
Ja.
Also das kann ich so eigentlich, also es war eigentlich genauso, wie ich es jetzt eigentlich beschreiben wollte, Colin. Blöd, ne? Jetzt ist der Einstieg einfach sofort abgefrühstückt.
Also du hast ihm gar nichts hinzuzufügen oder abzufügen?
Also er hat jetzt den Gemeinschaftsaspekt verarbeitet. Also ich hätte ihn jetzt eher als Gemeinschaft statt als Freundschaft bezeichnet, weil im Endeffekt ist ja so dieses Zwischeneinander, dieses Zwischenmenschliche, das noch nicht mal davon abhängig ist, dass man befreundet ist, schon alleine, weil man am selben Ort ist, dieselbe kulturelle Prägung hat, dieselben Themen hat, über die man sprechen kann. Ist ja auch im Metal besonders cool, dass man sich auch so unfassbar tief reingraben kann in dieses Expertentum. Jetzt nicht mal um das toxisch hier dieses toxische Expertentum zu meinen, sondern dass man einfach irgendwie rein kulturell so sehr, sehr ähnliche Sachen hat, die man früher schon interessant fand, düstere Märchengeschichten oder bestimmte Games oder so, dass man halt irgendwie so einen Kanon hat an Dingen, die man gemeinschaftlich cool findet und dann sitzt man in der Runde und sagt, ja, sag mal, wie findest du den Film? Ja, hier.
Also so, dass quasi die thematischen Hauptnenner oder die gemeinsamen Nenner über diese gemeinsame Leidenschaft, mit der die man ja auch nicht beiläufig irgendwie mal eben so wegkonsumiert, sondern meistens ist es ja eine Entwicklung und man setzt sich wirklich intensiv mit der Musik auseinander, oftmals ja auch intensiver als mit manch anderer Musikrichtung und dadurch durch diesen, ja, das schweißt irgendwie zusammen, bringt Themen und sorgt für Gesprächsstoff und dann merkt man, oh, da gibt's ja noch viele andere Anknüpfungspunkte.
Genau, also es bringt die Leute irgendwie zusammen, aber da ist noch viel mehr, was dieses, so ein gemeinschaftliches Gefühl, sag ich mal, dann unterfüttert. Also ich würde sagen, Metal-Fans sind nicht nur in der Gemeinschaft auch so stark, weil sie Metal feiern, sondern weil sie viele andere Dinge gleich cool finden, die über die Musik hinausgehen. Mhm. Sei es jetzt Poe, und Lovecraft so als Literaten Beispiel, jetzt so, das ja, ist so ja, beispielsweise, ja. Oder keine Ahnung, weil sie Mittelalter mögen, manche von uns zumindest.
ist eine super Zeit, ja, absolut.
Ja. Er möchte da nicht gelebt haben.
Ja. Ganz klar, solange die Dudelsäcke schweigen.
Also wenn ich mir so angucke, manch ein Sodom-Cover hat da auch, ne? Es ist ja auch im Mittelalter angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur.
Mittelalter, was man so Mittelalter nennt, aber bevor wir zu sehr jetzt abschweifen in so ganz Bereiche. Jennifer, auch an dich die Frage. Und ich glaube auch besonders spannend möglicherweise. Einmal fürs Protokoll, die drei Dinge, die Metal für dich besonders geil macht, alles hier schon abgefrühstückt oder hast du
sehr, sehr viel schon abgefrühstückt. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht da reingeboren sozusagen in Metal. Bei mir Freunde, Familie und so weiter, die waren da gar nicht in der Szene drin. Deswegen bin ich relativ spät da reingekommen. Und aber das Erste, was ich halt einfach gespürt habe, war einfach die Community tatsächlich. Einfach wie sehr das einfach eine Familie ist, wenn du da auf dem Wacken zum Beispiel unterwegs bist oder so. Das ist einfach total spannend und speziell und wie sehr jeder jeden akzeptiert, zumindest zwischen den Hörern. bei der Musik ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber tatsächlich da wird jeder akzeptiert und das finde ich mega, mega schön. Und warum ich mich musikalisch für Metal entschieden habe, war tatsächlich, weil ich die Extreme so gern mag. Also, dass es extrem hart sein darf, aber es darf auch extrem weich, eine Ballade, irgendwas. Das finde ich, das findet da alles statt und das finde ich einfach spannend daran.
Aber mal kurz, dann was sind denn so Bands oder wann hast du für dich denn so Metal hören auch eigentlich begonnen? Oder gibt's da etwaige Vorbilder, die du besonders toll findest?
Das kann man nicht richtig sagen. Also ich weiß, dass das Erste, was so ein bisschen in die Richtung ging, war, als mein Bruder mir Evanescence gezeigt hat und gesagt hat, hey, ich hatte meine erste Band, als ich 9 Jahre alt war, mit meinem Bruder halt 5 Jahre lang. Und der wollte dann mit mir zusammen den Song mal singen. So. Und genau, und da hat er mir das gezeigt und das fand ich halt total cool. Und dann habe ich mich so ein bisschen weiter reingehört. Aber wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, ich höre eigentlich gar nicht so viel Musik, weil ich sehr viel selber Musik mache und sehr selber auch an Wochenenden dann unterwegs war, seit ich klein war. Und deswegen, ja, war das schon eher so von außen, dass mir Dinge einfach zugeflogen sind, die ich mir dann angehört habe und richtig damit beschäftigt habe ich erst mich, als ich gemerkt habe, okay, das ist die Musikrichtung, wo ich wirklich das zeigen kann, was in mir steckt, alle Extreme, die da sind und und dann warst du auf ganz vielen Festivals und hast dir die Bands dann mal angeschaut, wie sie so live sind. Ich war auch früher kaum auf Konzerten, deswegen war das auch echt so ein neues Ding und und dann ging es da weiter.
Das finde ich total spannend, weil eben bei euch beiden und bei mir selbstverständlich auch, da würde jeder auf den ersten Blick sagen, klar, das ist ein authentischer Metalhead, ne? Das sind meine langen Haare und alle, die Shirts, das gehört dazu, ne? Da sind wir drei ja quasi, ja.
Ne? Dreieich.
Absolut. Aber genau, du bist als Künstlerin sozusagen in diese Szene so stärker reingekommen. Du hast eben deine musikalische Karriere angedeutet, die geht ja wirklich ganz weit zurück und auch in Dinge, die mit Metal nichts zu tun haben. Du hast mal bei den Heavytone Kids Saxophon gespielt. Also das ist das, wie soll man sagen, die Nachwuchsformation von Stefan Raabs ehemaliger Hausband.
Genau, es war eine Woche, wo Kids die Band ersetzt haben. Genau.
Du hast gesungen in einer Girlband, Saphir. Und dann jetzt mit Beyond the Black quasi stilistischen Wechsel und hast du deine künstlerische Heimat gefunden. Und wir haben es eben schon gesagt, du hattest deinen ersten Auftritt mit Beyond the Black auf dem Wacken. Und Wacken ist ja sowas wie, wie soll man sagen, die Zitadelle, so irgendwie der Königsplatz für Metal-Bands, für Fans gleichermaßen, wird international gefeiert und gerne bereist. Und viele Bands haben wahrscheinlich vielleicht das Ziel, mal irgendwann da zu spielen. Für euch war es der erste Auftritt. So, und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass das Metal sein so etwas ist, mit dem man sich Stück für Stück irgendwie beschäftigt, in das man vielleicht reinwächst, dass man wächst mit Freunden, man tauscht sich darüber aus. Wie war das jetzt für dich, als Musikerin, die vorher in einer Girlband gesungen hat, plötzlich auf dem Wacken zu stehen? Du hast es eben schon angedeutet, wie waren da die Fanreaktionen? Also müsstet ihr euch da arg die Meriten verdienen?
Das Spannende daran war ja eigentlich, dass wir noch kein Album veröffentlicht hatten. Die Leute kannten unsere Musik gar nicht. Also da gab es gar keine Chance, dass sie irgendwas von uns kannten. Es war sogar das falsche Logo auf dem Shirt von einer anderen Beyond the Black Band. Aber das war alles scheißegal. Wir haben uns einfach.
Aber ihr hattet schon Shirts.
Scheißegal.
Das war euer erster Auftritt in der Shirt.
Ja, nee, auf dem Backenshirt. Aber egal. So. Auf jeden Fall waren wir dann da oben auf der Bühne und wir sind dann einfach rausgegangen und haben gedacht, okay, mal schauen, ob die Leute weggehen oder ob sie dazukommen und wie es dann wird. Ich habe auch, wir haben, glaube ich, 3-mal gespielt an dem Wochenende oder 4-mal sogar, einmal im Zelt. Und ich habe natürlich die 3 Tage gar nichts gegessen, weil ich aber mega aufgeregt war. Aber ja, es war halt so das erste Mal rausgehen und gleich schon irgendwie ein Feedback bekommen, was nach 4 Jahren, wo ich einfach gar nichts gezeigt habe von mir. Also es war zwischen Saphir und Beyond the Black gab es eigentlich keine öffentlichen Auftritte. Und da habe ich eigentlich nur Songs geschrieben. Und ja, und dann zeigt man mal, was man da so die letzten 4 Jahre gemacht hat. Mhm. Und das war schon echt krass. So, also mir war das, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, was das da eigentlich alles bedeutet. Ich bin da einfach reingegangen und habe einfach gemacht. Und Gott sei Dank kam es ganz gut an. Und im nächsten Jahr war tatsächlich das Zelt auch voll komplett. Und da war auch das Album dann draußen, genau.
Das ist ein ungewöhnlicher Weg auf jeden Fall, ne? Für eine Metalband, würde ich mal so sagen.
Sehr ungewöhnlich, definitiv, ganz klar.
Ihr wart nicht zufällig damals bei dem Auftritt auf dem Wacken. Habt ihr das gesehen?
Welches Jahr war das?
2014.
Nee, da war ich definitiv nicht da.
Also bei dem Auftritt glaube ich tatsächlich auch nicht. Also ich war in Wacken, aber nicht bei dem Auftritt tatsächlich. Aber es könnte daran liegen, dass das zu dem Zeitpunkt, wir hatten es gerade im Vorgespräch zur Sendung. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe zu Beyond the Black, aber es war, glaube ich, nicht ganz so schmeichelhaft.
Ja.
Ihr habt das ja mittlerweile geklärt.
Deswegen ist ja so eine Wand zwischen uns.
Genau, die Sicherheit.
Genau. Uns gab es mehrere gute Gründe, hier zu sein, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde das sehr, sehr spannend, weil das ist echt ich kann mir vorstellen, dass dieses Verdienen von einem gewissen Publikum, was es vielleicht nicht gewohnt ist, auf diese Art und Weise irgendwie eine neue Metal-Band präsentiert zu bekommen, dass ja, das irgendwie unanstrengend ist.
Ja, das voll. Ich verstehe das auch im Nachhinein total, dass man, als man das so rausgefunden hat und gesehen hat, okay, ja krass, das kann ja gar nicht normal sein. Man stellt sich dann die Frage, wie kann sowas passieren? Aber es hat sich, glaube ich, dann trotzdem keiner die Mühe gemacht, mal zu sehen, was da im Vorfeld alles war. So, also ich habe ja trotzdem mit Saphir damals meinen ersten Plattendeal dann gehabt, so mit 14. Und dann ging das erst weiter und dann lernst du Leute kennen. Und klar hast du dann eher die Möglichkeit, irgendwie mal irgendwie dem Holger oder dem Thomas irgendwie Musik von dir zu präsentieren. Und die hatten halt Bock, das zu unterstützen. Und so ging es dann halt, dass das auch tatsächlich funktioniert.
Ja, und ansonsten, wenn die was geil finden, dann drücken die das auch durch. Ja, also wenn die ja, an was die glauben, dann passiert
voll,
das.
Voll, so. Voll.
Aber ist das dann vielleicht schon einer der Gründe, wenn wir darüber reden, darum ist Metal geil, dass man halt irgendwie, wir haben es ja gerade schon angedeutet, so, dass so Metal, so immer, die Einstiegshürde ist nicht so ganz so einfach. Ne? Man muss sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen, rausfinden, was gefällt einem nicht. Dann destilliert sich da vielleicht ein Geschmack raus oder verschiedene Geschmäcker, man findet Bands etc. pp. Aber dass mit all dem irgendwie verbunden ist auch, dass die Leute, die Musik machen, halt eben nicht eher so einen Weg standardmäßig gehen, sondern eher mit dieser Attitüde, wir arbeiten uns hoch, wir machen unser Ding, wir befreien uns erstmal von allen kommerziellen Vorstellungen. Also zumindest so in dem Grundgedanken oder in der Ursuppe des Metals, dass man rebelliert, dass man von der Straße kommt.
Wir sind Philosophen, ja genau.
Das genau,
hast du gut zusammengefasst.
Dass das sowas ist, was, wo man sagt, jawohl, zumindest die Idee von dieser schönen Vorstellung, dass zeichnet Metal aus, diese Abgrenzung vielleicht gegenüber anderen Sachen, die für die Charts produziert werden?
Ja, und ich denke, dass gerade für, ich weiß nicht, ob das heute noch so eine große Rolle spielt, offensichtlich ja in manchen Bereichen nicht, aber die wirklich in den 80ern halt damit eingestiegen sind, sozusagen, war das ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und zwar, die Musiklandschaft sah ja völlig anders aus. Es gab diese Superstars wie, weiß ich, Michael Jackson, Madonna und so weiter und so fort, Prince, tralala. Wenn du zur Schule gegangen bist, waren, was heute, glaube ich, völlig anders ist, waren irgendwie 90% deiner Mitschüler waren total auf Michael Jackson, Prince, Madonna. Die waren voll auf dieser Linie. Und da rauszustechen, das war allein das, hat es sich gelohnt, sich mit Metal-Shirts in die Schule zu schleichen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mir die ersten Shirts gekauft habe mit 12, 13, hat mir meine Mutter verboten, die anzuziehen in der Schule halt, ne, mit Eddie drauf, Iron Maiden oder sonst irgendwas. Und dann habe ich die halt in Rucksack oder in Ranzen gestopft, bin rausgegangen, im Treppenhaus habe ich mich umgezogen und bin zur Schule gelatscht. Das war ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiger Punkt halt. Und da rannten in der Schule dann auch halt nicht 100 Leute rum, die das auch hatten, sondern da rannten halt vielleicht insgesamt, weiß nicht, 5 Leute rum. Und das war sofort so eine Abgrenzung, dieser Rebellionsgedanke halt. Super wichtige Geschichte. Heute ist das halt anders, weil die Musikszene insgesamt halt viel aufgesplitteter ist. Ich krieg das so ein bisschen mit bei jüngeren Leuten, bei meinen Neffen und bei meiner Nichte. Oder auch bei Freunden, die Kinder haben halt. Es gibt nicht mehr diese Superstars. Mhm. Es gibt nicht mehr diesen Mainstream. Das hört jetzt jeder. Punkt. Das findet auch Mama geil und sondern es gibt so viele verschiedene Richtungen und Strömungen, dass das einfach nicht mehr so zum Tragen kommt heute.
Bist du denn da dann so bei diesen Familientreffen eher so der kuriose Onkel? Oder
das habe ich mich schon oft gefragt.
Das wäre ja mal interessant. Ich glaube, gesagt, oh, der kommt ja mit so Sachen mit ganz komischem Zeug oder klar machst du das Thema musikalisch. Nee. Hey, komm mal mit hier, ich habe da eine geile Scheibe mitgebracht.
Da mein Bruder auch sehr stark tätowiert ist und die Metal-Shirts trägt und LPs sammelt, sind die Kids jetzt nicht so geschockt. Also sie kennen das. Bis auf die langen Haare. Und wenn ich zum Beispiel meine Nichte, die ist 5, wenn die mich irgendwie auf der Straße trifft, die zeigt das alles, als allererstes zeigt sie die Hörnchen. Also insofern, das ist musikalische Früherziehung, wie sie sich gehört. Und das kann schon sein, dass sie mich in gewisser, also zumindest als sie noch jünger waren, war da natürlich auch so ein bisschen was von Weihnachtsmann drin, ne, durch den Bart und so. Also, dass sie sich schon manchmal vielleicht fragen, ein bisschen komisch ist er ja doch, der Onkel. Aber ja, da musst du durch. Also ich meine, dafür haben wir damit mal angefangen.
Ich wollte gerade sagen, wenn man auf dem Schulhof so sein Ding durchgezogen hat, dann muss man halt auch einfach der komische Onkel sein.
Ja, ganz genau.
Das war auf den Familienfeiern.
So, sehe ich ganz genauso. Also, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mein Vater mal als ich mir ein neues Shirt gekauft hatte und völlig stolz durchs Wohnzimmer marschierte, wie gesagt, mit 14 oder so, dass mein Vater auf der Couch lag, mich anguckte und meinte, in ein paar Jahren wird dir das peinlich sein, mit diesen Shirts rumgelaufen zu sein. Mhm. Und wenn wir heute zusammensitzen, Heiligabend, dann knöpfe ich mein Hemd auf und sage, erinnerst du dich noch?
Ich hätte ja wahrscheinlich auch nie gedacht, dass du mal damit dein Geld verdienst.
Nein, natürlich nicht. Das war auch schwer abzusehen.
Ja, okay, aber das ist natürlich, gehörst du ja auch zu einer absoluten Minderheit, ne? Ja. Die das Hobby dann zum Beruf machen. Was ja auch nicht nur toll ist. Ich meine, das kennen wir alle. Aber Alex, wie war das bei dir? Du bist ein bisschen später eingestiegen.
Ist der Wahnsinn. Es ist eigentlich total simultan. Also ich kann das so völlig unterstreichen, nur dass es bei mir dann nicht 5 Leute waren, die so ein Shirt anhatten, sondern gar keiner. Also wir hatten tatsächlich an der ganzen Schule nur, also 2 Leute, die auch noch Metal gehört haben bei 750 Schülern. Wow. Also das war einfach eine Zeit, in der Metal schon nicht mehr in war. Und dadurch war es noch spannender, sich da so reinzufinden. Ich kannte auch niemanden, der Metal mochte. Also in meiner Familie hat Musik auch nicht so eine große Rolle gespielt. Also so Sachen wie Aha vielleicht, ne? Also so diese typischen 80s. Geschichten. Und ich bin darüber tatsächlich über Fantasy-Literatur gekommen. Ich bin einfach irgendwann an Fantasy-Literatur geraten. Ich habe Drachen sehr gemocht. Und dann war auf der EMP von Sommer 2006 war das Tristan and Myth Album-Cover. Ja. Und da dachte ich mir, das ist ja schön, das gefällt mir, aber das musste man mitnehmen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ne? Also ich wusste überhaupt nicht, was eine EMP ist. Hab das gekauft und dann stand dann so, ich weiß es noch so in der Überschrift oder in einem Subheading, Songs aus der mythischen Songschmiede oder so. Und da dachte ich, das klingt doch sehr nach meinem Gusto. Ne? Und dann habe ich das Album einfach gekauft. Ich wusste nicht, was da für Mucke drauf ist. Und hab dann gemerkt, das ist genau meins. Und wir hatten es vorhin, dass man ja irgendwie so ein Grundfeeling hat für Kultur oder für irgendwas, was einen so anmacht. Und natürlich hatte ich vorher schon Linkin Park und Rammstein und In Extremo gehört, weil irgendjemand das mal angebracht hat, also oder im Freundeskreis. Und ich fand das auch gut, aber ich habe das nie zu irgendwas verortet, zu irgendeiner Szene, zu einem Stil. Und das erste Album, das ich mir gekauft habe, war tatsächlich Billy Talent 2. Das kam Frühjahr 2006 raus. Und da war für mich so dieser Breaking Point, wo ich gesagt habe, das ist Gitarrenmucke, geil, so ein bisschen schneller, rebellisch, das ist geil, das finde ich gut. Und da fing das dann so für mich an und dann habe ich dann festgestellt, aha, Metal, ja, Drachen, die Musik passt auch, ich bin jetzt Metal-Fan. So, das war
quasi eine bewusste Entscheidung.
Ja, also es war dann wirklich wie so eine Stufe, wo ich dann gesagt habe, das willst du jetzt kennenlernen, vor allem, weil ich niemanden kannte. Und ich habe tatsächlich auch erste Erfahrung mit anderen Metalheads außerhalb meines Dunstkreises, außerhalb der Stadt, sag ich mal, aus der ich komme, erst sag mal mit den ersten Konzerten gehabt. Also ich war also Blind Guardian zur Tour zum nächsten Album sozusagen. Das war dann At the Edge of Time in Berlin in der Hasenheide. Ja. Und das war mein erstes Konzert und da habe ich dann gesehen, ey, es gibt ja ganz schön viele Leute mit langen Haaren. Das war total krass.
Das ist ja witzig.
Und damals war ich halt irgendwie so der einzige Kerl mit langen Haaren so in der Schule. Und da hatte ich genau solche Diskussionen, die ich dann mit meinen Eltern führen musste, genau mit den T-Shirts auch, ne? Schon alleine, ja, kannst du uns mal die Titel, also die Songtexte von Blind Guardian übersetzen, nicht, dass das sowas Rechtes ist oder so. Also da wirklich erstmal mit viel, muss man erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten, ob das eigentlich was ist.
Aber du hast damit, ich meine, du machst heute einen YouTube-Kanal unter anderem, bist der erfolgreichste Metal-YouTuber, das kann man ja mal so sagen. Ist das für dich manchmal dann ein Konflikt? Zu sagen, einerseits ist es dieses Abgrenzen und dieses Rebellische, war bei dir jetzt vielleicht dann gar nicht mehr so ausgeprägt, wie jetzt bei dir, Marc, meinetwegen. Aber andererseits willst du natürlich auch in die Breite gehen und du musst nicht nur Geheimtipps irgendwie besprechen, sondern auch mal große kommerzielle Geschichten. Ist das für dich manchmal schwierig, so bei der Auswahl, da bei der Frage true zu bleiben deine Fanscharm mitzunehmen oder sagen dir, nee, das geht mir jetzt zu weit?
Das ist völlig richtig. Und da macht einem YouTube natürlich auch regelmäßig einen Strich durch die Rechnung, was also die Hoffnung angeht, dass man mit Underground-Ewigkeiten weiterkommt. Also ich habe immer mal so Videos, wo ich dann in der Menge konzentriert einige Insider-Tipps raushau, weil ich weiß, das wird dann geklickt, wenn ich sagen kann, so, jetzt kommen hier mal 10 Geheimtipps zum Thema Neo-Thrash-Metal oder sowas. So, dann funktioniert das, dann wissen die Leute, aha, es geht jetzt darum, das klickt mal jetzt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich mache jetzt eine Sondersendung zu Razor oder so, keine Ahnung, ne? Das würde einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann auch mal Sachen über Rammstein gemacht habe oder eben über die größeren Acts, dadurch ist meine Zuschauerschaft auch so homogen, dass das nicht nur Underground-Fans sind beispielsweise. Und wenn dann du hast halt 100%, die dem Channel folgen und dann sind dann vielleicht 30%, die Underground-Tipps geil finden und davon sehen den das Video dann als Thumbnail, als Vorschlag, sehen dann nochmal 50%. Und davon wiederum nur ein paar, also am Ende sind es dann 5% deines Kanals, die sich jetzt explizit für diese Band interessieren würden. Mhm. Dann sagt dir der Algorithmus auch, dieses Video funktioniert nicht, das drücken wir mal noch ein bisschen runter, so in der Sichtbarkeit. Mhm. So, und ja, klar, dann hast du halt, also egal los, was Till Lindemann macht, es hat halt 100.000 Aufrufe. Ja. Und für alles andere musst du halt wirklich pushen, dass das dann auch, sagen wir mal, wahrgenommen wird. Mhm. Und da bin ich ja schon in der angenehmen Situation, dass ich potenziell das vielen ausspielen kann. Und spiele natürlich auch so ein bisschen damit, dass ich hier mal was Mainstreamigeres bringe und dann mal was Undergroundiges, weil es leider in einer Kombination anders halt nicht funktioniert. Das war aber auch schon jahrelang mein Anspruch, das so irgendwie durchzudrücken, dass man auch den unbekannten Bands damit mehr Reichweite geben kann, weil potenziell mehr über den Namen stolpern kann.
Ja, ja, aber es ist halt ist natürlich ein Spagat, der manchmal auch irgendwie toll ist, aber auch extrem anstrengend sein kann. Jennifer, wie ist das bei euren Konzerten, wenn ihr jetzt gerade mal nicht bei Wacken seid und du guckst in die Reihen, soweit sie denn sichtbar sind? Ist das mehr so, wie man sagen würde, klassische Metalheads oder wirklich auch aus doch ganz anderen, die sich vielleicht verirrt haben oder sagen, ne, Metal habe ich nichts am Hut, aber euch speziell finde ich jetzt irgendwie toll.
Also sowohl als auch, ja, auf jeden Fall. Also durchaus sieht man die Metalheads, die man auf jeden Fall auf Wacken sieht, auch ganz, ganz viele. Man sieht aber auch irgendwie die Hausfrau, die Werbung gesehen hat, irgendwie auf ProSieben oder so oder was auch immer. Man sieht auch ganz kleine Fans irgendwie, finde ich auch total süß. Also wirklich, vor allem am Anfang war es total bunt gemischt. Mittlerweile wird es ein bisschen jünger auch so, das kann man schon so beobachten, aber prinzipiell könnte man jetzt nicht sagen, dass es ein komplettes Metal-Publikum ist, aber halt auch nicht das Gegenteil.
Okay, und die verstehen sich wahrscheinlich untereinander dann auch immer besser als man.
Da ist
zu denken,
trotzdem
als ängstliche Mutter, die ihr ProSieben Werbungskind dahin schickt und denkt, oh Gott, das ist bestimmt.
Nee, also der Community-Gedanke ist genau der gleiche. Das spüre ich immer. Das ist auf jeden Fall wie wirklich, die respektieren sich alle und es gibt nicht mal irgendwie so ein Circle oder irgendwie Circle Pit oder irgendwas in der Richtung, weil sie alle Angst haben, dass sie sich wehtun. aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall schon cool irgendwie, dass man merkt, die sind trotzdem alle irgendwie, die treffen sich auch teilweise und fahren zusammen und so Zeug und das finde ich echt süß.
Klingt auf jeden Fall so. Ja. Ist das für dich noch ganz kurz einmal an dich, Marc, wo du jetzt eben sozusagen, du bist ja der Revoluzer bei uns so ein bisschen, ne? So wie du mit zu Metal gekommen bist. Ja. Ist das heute für dich, spürst du da manchmal noch so einen Widerwillen, wenn du an Bands das erste Mal herantrittst, die, oder wenn es diesen Fall überhaupt gibt, die irgendwann mal kommerziell besonders erfolgreich sind, du hörst zum ersten Mal, dass du die vielleicht anders betrachtest als die mögliche Underground-Band, die so aus dem Nichts kommt und sich langsam hocharbeitet? Ist da irgendwie so ein Sympathieherz bei dir? Oder ja, kannst du dich davon vollkommen freimachen?
Ich persönlich sehe da schon einen Unterschied, ganz klar. Wenn ich jetzt aber schreibe als Journalist, dann muss ich das natürlich ein bisschen ausknipsen, weil es ist halt, ja, es gibt halt nicht nur die Bands, die unter den True-Faktor fallen, sondern es gibt halt auch andere Bands. Eine Band wie Rammstein hat ihre Berechtigung, ganz klar, ist überhaupt um Gottes Willen. Die verkaufen zig hunderttausende Alben, die füllen auf der ganzen Welt die Stadien, was man dann selber so im Hinterkopf manchmal über die ein oder andere Aktion denkt. Das ist halt was anderes. Aber wenn man es, das ist wie bei dir, wenn man es dann halt beruflich macht oder professionell, in Häkchen professionell macht, muss man halt schon auch mal die eigene Meinung ein bisschen einen Schritt zurücknehmen lassen. Was ich jetzt nicht meine, wenn ich ein Album-Review schreibe. Mhm. Wenn ich ein Review schreibe und da steht mein Name drunter, dann schreibe ich das, was ich meine, ja, zu diesem Album. Aber in der Gesamtbetrachtung muss man halt natürlich, Matt Lemmer hat dann Bands wie Rammstein oder Manson zum Beispiel auf dem Cover. Ist jetzt nicht, sind Rammstein okay noch, Manson überhaupt nicht, 0,0 meine Band, aber darum geht's ja nicht halt. Ne? Ja. Er gehört im weitesten Sinne zur Community und dann hat das natürlich auch seine Berechtigung, ganz klar.
Naja, und muss am Ende des Tages, ähnlich wie bei dir, es soll ja auch gekauft werden und das funktioniert natürlich nur bedingt dann über den super krassen Insider, wo man erstmal das Heft in die Hand nehmen muss, um zu wissen, wer könnte das sein und ist da vielleicht irgendwas Interessantes für mich.
Ich finde das auch schwierig oder anmaßend, wenn man jetzt gerade Beispiel Manson, ist auch nicht mein Ding. Aber es gibt halt wahnsinnig viele, die gerade über Manson in die Szene gekommen sind oder die, ja, das für die das quasi so ein Einsteigerband oder Einsteigermusik war, genau wie Sabaton oder Powerwolf das jetzt aktuell quasi sind, so Bands, die einfach jeder Einsteiger, also gefühlt jeder Einsteiger hört oder wahnsinnig viele Einsteiger hören und über die dann sozusagen sich tiefer reinfräsen und du kannst ja überhaupt nicht erwarten, dass jeder anfängt mit irgendwie Brutal Death Metal oder irgendeiner 90s Black Metal Band irgendwie. Keine Ahnung, du kannst ja nicht erwarten, dass jeder Balsagoth kennt oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja, das kann man dann irgendwann mal, wenn man selber
Wenn man sich so dafür interessiert und sich so warm hört und merkt irgendwie.
Und deswegen ist es halt schwierig dann zu sagen, ja, das ist ja aber kommerziell. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, außer Rammstein gibt es in Deutschland überhaupt keine Metal-Band, die wirklich kommerziell erfolgreich ist. Also in dem Maßstab, dass du den also wirklich ansetzen kannst mit den Sachen, die wir von Rockstars kennen oder so. Das ist auch die Erkenntnis, die ich jetzt so nach einem Jahr Corona hatte. Hat ja quasi gefühlt fast jede Band bei mir in der digitalen Taverne auf Twitch. Und man klopft sich ja auch so ein bisschen ab und guckt mal, was ist so die Lebenssituation. Das sind alles ganz bodenständige Menschen, die jetzt kein Geld über haben, um sich da irgendeinen Luxus oder so zu leisten. Das ist alles wahnsinnig bodenständig. Und ich wüsste jetzt wirklich niemanden mehr, dem ich das unterstellen würde. Mhm. Und das ist eben auch die Erfahrung, die man dann mit der Zeit sammelt und mit den Erkenntnissen, die man dann über das System sammelt, dann auch bekommt. Und das wird mir vielleicht auch als milder ausgelegt, dass ich mich da jetzt irgendwie mit den Leuten irgendwie verbünden will. Aber ich habe da einfach auch durch mehr Blick hinter die Kulisse viel mehr Verständnis für sehr viel bekommen. Und dementsprechend kann ich auch Beyond the Black überhaupt nicht mehr haten. Das geht gar nicht.
Darüber wollen wir natürlich gleich noch mehr reden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, aber dann interessiert mich natürlich auch brennend, was so der musikalische Reiz für euch hier für Metal ausmacht. Was ihr besonders mögt, ist es das Tempo, die Aggression, was auch immer es ist. Wir werden es rausfinden nach einer kleinen Werbepause. Ja, und damit auch schon herzlich willkommen zurück zu Metal Gelöt und unserem fantastischen offenen Thema. Darum ist Metal geil. Wir haben über viel geredet, was so Metal-Begleiterscheinungen sind, über die Szene, über Grenzen und Möglichkeiten. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch über die Musik reden. Also wirklich einfach darüber, was Metal vielleicht euch bedeutet, ob es Elemente gibt, die ihr in anderen Musikrichtungen vielleicht vermisst und die genau hier irgendwelche Emotionen triggern oder bei euch eben auf goldenen Boden stoßen. Marc, gibt's da irgendwie sowas bei dir in der langjährigen Karriere, dass du sagst, yo, das und das sind so Trademarks, über die freue ich mich immer noch, oder die sind für mich so Metal und die liebe ich?
Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil Metal ja genremäßig sehr weit auseinander geht. Und bei mir ist es halt so, dass ich zum Beispiel melodischen Metal mag, dass es da Bands gibt, die ich sehr mag. Ich mag auch Death-Metal-Bands und Black-Metal-Bands. Deshalb gibt es nicht dieses eine Ding. Das, was glaube ich, relativ im Zentrum steht, finde ich jedenfalls, ist das Riff, beziehungsweise der Riff, wie auch immer. Ich finde, der Riff klingt so kacke, dass...
Ja, genau. Oh, danke, dass du sagst. Danke.
Also das
Riff. Das geht an euch daraus. Sorry, ganz kurz für den Exkurs. Liebe Rocks-Redaktion, ich weiß, ihr habt euch dafür entschieden. Ich bin Abonnent dieser Zeitschrift.
Ah, ja.
Und ihr habt euch dazu entschieden, der Riff zu sagen. Ich finde es grauenhaft. Es tut mir jedes Mal beim Lesen weh. Euer treuer Abonnent Colin Gäbel. Für mich ist es immer noch das Riff. So, tut mir leid für den Amtsmissbrauch.
Das Gendern im Metal.
Ja, ich finde nicht der
das oder der Riff.
Ja, aber gut, keine Ahnung, was ist denn der Duden?
Nein,
ist irrelevant,
Marc. Es ist
wirklich so.
Der Riff wäre schon richtig, aber genau. Das klingt halt einfach falsch. Und deshalb sage ich das Riff und damit hat sich's. Das Gitarrenriff an sich steht für mich relativ zentral. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, finde ich jedenfalls. Das kennzeichnet ja so Klassiker aus wie Angel of Death von Slayer oder solche Songs halt. Metallica, Jump in the Fire oder so. Aber es ist nicht nur das Riff, witzigerweise. Also bei mir ist es dann zum Beispiel, dass zum Beispiel auch Bands mit offenen Akkorden, was weiß ich, mir fällt mir da jetzt ein, Sentence, die ich zum Beispiel auch total abfeiere, die es ja nun auch schon lange nicht mehr gibt, aber die haben keine richtigen Riffs und trotzdem gehören sie für mich irgendwie dazu. Ich kann das sehr schlecht beschreiben. Ich glaube, grundsätzlich ist Metal eine Musik, die eher, gibt's auch wieder Ausnahmen, aber die eher pusht, als dass sie einschläfert. Gut, wenn man jetzt die letzte Opus-Scheiben nimmt, da kann man hervorragend so einschlafen, das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es ja eher dieses nach vorne pushen. Und also ich erinnere mich zum Beispiel an eine ganz bestimmte Geschichte, das war Mitte der 90er Jahre, hatte ich eine relativ komplizierte Kiefer-OP. Und da stand halt auch vor, hieß es, vom Arzt hat er mir ganz klar gesagt, pass auf, das kann in die Hose gehen, dass wir Nerven durchtrennen müssen und dass deine Zunge dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Das kann sein. Und ich werde nie vergessen, wie ich konnte natürlich die Nacht nicht schlafen vor dieser OP, bin morgens hin, da war so eine ambulante Geschichte halt, ne, und stand eine Stunde, bevor mein Termin war, vor dieser Praxis, hatte meine Kopfhörer auf, ein Discman, gab's damals noch, ein Discman und hatte irgendwie die ersten drei Manowar-Alben mit. Und hab die volle Pulle durchgejagt, bis ich so weit irgendwie hochgepusht war, dass ich da reingegangen bin in diese Praxis und gesagt habe, los, mach. Und das war zum Beispiel so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Das war, das ging nur mit Musik. Und das geht für mich persönlich, wie bei jedem anders, nur mit Metal. Ich mag auch gewisse Singer-Songwriter. Gibt auch Sachen sogar im Rap-Bereich, im Deutsch-Rap-Bereich, die ich zumindest lustig finde, weil ich es unterhaltsam finde, weil es intelligente Texte sind oder irgend sowas in der Richtung. Aber das ist für mich eher, als wenn ich einen Comedy-Clip sehe. Mhm. Musik ist und bleibt für mich eine verzerrte Gitarre und irgendwas, was mir das Gefühl gibt, weiter, also vorwärts. Und das kann nur Heavy Metal für mich, wie gesagt, ganz persönliche, subjektive Einschätzung. Und deshalb kommt auch nichts anderes in Frage, bis der Deckel zugeht. Ist halt so.
Ah. Das hast du aber schön gesagt. Aber ich glaube natürlich, das ist ja klar, darauf zielt meine Frage ja auch nicht ab, dass es da auch nicht nur ein Element gibt oder eine Emotion, die vielleicht getriggert wird, die wo man sagt, ja, das ist es. Gut, es gibt natürlich eisenharte AC/DC-Fans, die sagen, Alles andere als AC/DC ist keine
Musik. Mehr Gefühle kann ich gar nicht als AC/DC.
Zum Beispiel, aber natürlich, aber es ist trotzdem so, weil ich meine, manchmal, es gibt diese Erweckungsmomente. Ja, hast du da noch eine Erinnerung ganz kurz vielleicht an so eine Band, die dir irgendwie Augen geöffnet hat? Hat es sowas gegeben in deiner Metal-Karriere?
Ganz früh meinst du da?
Ja,
ganz früh waren natürlich, also ganz früh bei mir am Start waren Metallica definitiv, Megadeth. Und Iron Maiden natürlich auch. Also das waren so, glaube ich, die ersten drei richtig großen Bands, die ich auch dann, wo ich dann anfing, nach Magazinen zu suchen, wo über was, wo was drinsteht über die oder so. Ältere Freunde hatten mir die empfohlen und habe dann immer Platten ausgeliehen bekommen, die ich dann auf Kassette überspielt habe. Das ist verjährt, deshalb darf man das heute sagen. Und ja, Metallica, also zum Beispiel Creeping Death. Mit meinen damals rudimentären Schulenglischkenntnissen habe ich mich daran gemacht, irgendwie diesen Text zu übersetzen. Und im Hintergrund lief immer dieser Song halt. Und umso mehr ich begriffen habe, wie episch der junge Hetfield damals quasi da geschrieben hat, desto größer wurde die Musik und desto mehr Gänsehaut habe ich bekommen. Und dieser Gänsehautmoment ist, glaube ich, der, den man immer wieder sucht halt. Das kann mit alten Songs funktionieren, das kann mit neuen Songs funktionieren. Es gibt auch Songs, die man sich dann eine Zeit lang übergehört hat, weil es so oft lief dann. Aber dann, ja, dann hast du halt mal jahrelang keinen Creeping Death gehört. Und irgendwo kommt der wieder und du drehst auf und hast wieder dieses
Ich habe jetzt unglaublich Bock auf Creeping Death. Das ist auch ein unglaublich geiler Song. Ich meine, manchmal gibt es ja so Trigger, an die man sich vielleicht auch erinnert. Also nur ich frage deswegen, also bei mir war es, ich habe glaube ich auch schon mal gesagt, tatsächlich Rock You Like a Hurricane Mitte der 80er, weil das ja auch mit einem Riff einsteigt und das Schlagzeug pumpt und es hat so ein catchy Refrain. Da habe ich wirklich so gedacht, ich war vorher riesen Queen-Fan, irgendwie so, also ich war dann noch sehr jung und man hat das so gehört und ich liebe Queen über alles, das ist eigentlich auch so meine Lieblingsband, aber den Exkurs brauchen wir nicht. Oder wollte ich nicht, ja, guter Geschmack, by the way. Aber das war halt sowas,
also, wo du machst es euch so einfach, da kann man nichts dagegen sagen. Das ist halt einfach so.
Ja, da gibt's ja auch solche.
Was ist deine Lieblingsband?
Solche.
Queen. Okay, ja. Okay.
Na, aber es
kommt, also, ohne Queen gibt's auch kein Metal. Das, also,
ja, gut,
ist ja das Fundament von allem gefühlt.
Also, ja, zumindest vom Power Metal.
Von Büschen war es, da würde ich ja auch recht geben, aber von allem. Aber eben noch mal ganz kurz dazu und dann gebe ich die Frage natürlich gerne an euch weiter. Das ist etwas, wo ich gemerkt habe, diese so eher rhythmisch orientierte Gitarrenriffs, die in so einem Mittempo-Bereich, das ist sowas, was ich bis heute liebe bei Thrash-Metal-Bands, bei Death-Metal-Bands, wenn die irgendwie mal vom Gas runtergehen und dann mit so einem ganz simplen Gitarrenriff, was dich sofort zum Moschen bringt, und die Mundwinkel hochgehen. Das finde ich immer wieder geil. Und da merke ich einfach so ein herausgestelltes, geiles Rhythmus-Riff. Das ist so ein Trademark. Bei allen anderen Bereichen, in die ich gerne segel und mich wohlfühle, liebe ich. Und Creeping Death ist auch ein Musterbeispiel für so einen Riff-Song irgendwie. Ja. Gut, das war kurz einmal zu mir. Alex, wie sieht's bei dir aus? Was ist da? Hast du musikalisch irgendwie Vergleichbares im Metal?
Ich muss tatsächlich sagen, dass mir, wie Jenny das vorhin schon meinte, diese Extreme einfach gefallen. Also ich mag beispielsweise, und das noch weit bevor es diesen Breakdown in allem gab, mochte ich einfach dieses Ansteigen und Abfallen von Spannung im Endeffekt. Und ich bin auch ein riesiger Fan von Wall of Death, wo du halt einfach diesen Moment des Entladens hast. Und ich habe gerade, während ihr über Creeping Death erzählt habt, war ich gerade im Power Metal gedanklich tatsächlich. Und zwar bei einer der ersten Bands, die ich so gehört habe, das war Sonata Arctica. Und die hatten Ruins of My Life, waren einer der ersten Songs von denen, glaube ich sogar. Und das geht los mit einem sehr, sehr langen Intro und plötzlich prügeln die im High-Tempo dann los und es geht die ganze Zeit, du denkst, du sitzt da auf so einem Wolf und jagst dann irgendwie über so eine arktische Ebene und das fand ich einfach schon geil, also so Abtempo-Kram war mir immer am allerliebsten, also Mittempo ist gar nicht so mein Thema, ich habe auch mehrere Playlisten zum Autofahren, aber keine zum Entspannen, also das habe ich gar nicht irgendwie und
exakt, ja.
Und ein Song, der für mich immer so richtig outstanding war, auch nach einer Live-Performance, ich habe das vorher gar nicht so richtig mitbekommen, ist Live for the Kill von Amon Amarth und die habe ich mit dem Song 2011 auf dem Metalfest in Dessau live gesehen. Das war das krasseste Konzert, das ich jemals erlebt habe, weil es zu jedem verdammten Song eine Wall of Death gab. Oder mehrere. Also wirklich, also das kann man sich heutzutage schon fast gar nicht mehr vorstellen bei Amon Amarth. Damals waren die halt noch relativ frisch. Ne? Also was heißt, also die waren so Peak-Performance irgendwie zu dem Zeitpunkt. Sagen wir es mal so. Und bei Live for the Kill hast du so ein ganz, ganz ruhigen Klassik-Part. Und dann scheppert das rein. Und ich habe da auch in der Wall of Death so einen richtigen Stiefel ins Gesicht gekriegt. Also ich war wirklich danach völlig entstellt. Total happy, also es war großartig, ganz, ganz toll, wie viel Energie und Emotion man da rauslassen konnte. Und gerade solche Songs, die sich viel Zeit lassen, was ja heutzutage überhaupt nicht mehr in Ordnung ist, bei dem ganzen Playlist-basierten Kram. So Sachen, die dann einfach mal 10, 15 Minuten sich Zeit lassen, das sind so meine Lieblingstracks tatsächlich. Mhm. Und ja, ist halt nicht die Zeit mehr für so eine Musik. Auch das Hymnische. Also deswegen habe ich auch kein Problem mit Manowar. Also ich mag auch hymnischen Kram oder eben Symphonic Metal. Ich bin ein großer Symphonic Metal-Fan. Epica ist eine meiner Lieblingsbands beispielsweise. Einfach viel. Einfach mal viel. Die haben The Classical Conspiracy gemacht von ein paar Jahren, wo sie in Ungarn, glaube ich, mit einem Orchester gearbeitet haben, wo sie quasi teils klassische Stücke gecovert haben und auf der anderen Seite ihre eigenen Songs klassisch umgesetzt haben. Bring Me the Horizon in the Royal Albert Hall mit klassischer und normal. Großartig, ich liebe das. Ich bin so ein großer Klassik-Fan, muss ich sagen. Also das ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach auch das mittlerweile in anderen Stilen wiederfinden kann. Also ich höre auch ein paar Rapper, auch nicht nur ironisch, sondern wirklich mit Überzeugung, weil die es schaffen, genau das Feeling aufzugreifen, das ich beispielsweise im Metal fühle. Die kapern so ein bisschen unsere Aggressivität und unsere Negativität. Deswegen hören die ganzen Kids jetzt diesen depressiven Rap. Das ist so meine Vermutung, Kontra K beispielsweise. Das ist so ein depressives Häufchen Elend, da fühle ich mich komplett zu Hause da drin. Ne? Also das ist völlig großartig. Also Kontra K ist so ein Rapper, den habe ich irgendwie für mich jetzt so wahrgenommen. Also ich muss mich zwingen, den nicht zu hören, weil ich sonst mit den Texten aufstehe. Irgendwie ganz krass. Oder so manche Elektro-Künstler. Eben von diesem melodiösen Ansatz. Also ich glaube, man kann entweder voll der Rhythmik-Fan sein oder voll der Melodie-Fan. Und ich bin auch eher so der Melodie-Fan. Mhm. Und genau. Ja,
ja. Also, es geht ja auch beides. So, ne? Also je nach Emotion oder was man mag. Also das ist ja alles denkbar.
Aber ich glaube, man hat so einen Fokus. Also ist mir jetzt so in Gesprächen immer aufgefallen, dass man, also ich kann zum Beispiel nicht so mit Grindcore. So. Das ist einfach nicht mein Thema.
Das stimmt. Ich weiß nicht, das ist mir zu sehr auf die Aggression super High-Tempo. Das ist dann immer, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist mir persönlich zu langweilig. Also weil so ein Gefühl von Aggression oder eher was
halt immer pusht, nur auf Rhythmik irgendwie.
Genau, das geht aber nicht unbedingt analog zu Tempo, sondern das ist ja mehr. Das ist wie die Achterbahnfahrt. Wenn du mal die Bremse reinhaust, dann merkst du, dass du jetzt so richtig geil abgehen möchtest und nicht mal.
Genau, die Achterbahn geht einfach immer nur runter. Die hört nie auf. Die fährt einfach nur runter die ganze Zeit. Das ist Grindcore.
Dann musst du Excrementory Grindfuckers hören, dann hast du wenigstens noch die Texte dazu. Das super. Ist dann natürlich, ne?
Ja, super.
Dann wieder was anderes.
Excrementory, ja. Das war auch, die waren auch ganz schön groß damals, als ich angefangen habe, mich in die Metal-Szene so rein zu bohren. Da habe ich mir auch schon öfters mal die Knie aufgeschlagen, so im Pit bei denen. Das war, die gibt's immer noch.
Ja, die gibt's
aus Hannover, ne?
Ja, genau. Ja,
großartig. Liebe Grüße an der Stelle.
Ich habe wieder was gelernt, auf jeden Fall. Kannte ich nämlich das.
Excrementory Grindfuckers.
Nee, sagt mir nichts.
Musst du dir danach mal reinziehen.
Okay. Ich hab ein wunderbares Shirt, steht hinten drauf, Musik machen andere.
Ja. Das gab's auch
damals. Das ist ein Klassiker. Das ist gut, das gefällt mir. Aber natürlich auch an dich, Jennifer, die Frage. Wie ist es bei dir? Ich meine, du ziehst aus verschiedenen musikalischen Richtungen auch die Identität von Beyond the Black. Mhm. Was ist das, was du aus dem Metal am liebsten rausziehst?
Ja, also ich als Sängerin mag natürlich, bin auch eher so bei den Melodien. Ich bin auch weniger bei dem, wenn es durchgescreamt wird oder irgendwas in der Richtung. Da finde ich zum Beispiel Metalcore mega und bin da so ein bisschen mehr reingerutscht. Mein Lieblingsalbum, was ich anfangs von BTB ganz viel gehört habe, war tatsächlich Bring Me the Horizon, Simp Eternal. Das
beste Metalcore-Album, das jemals geschrieben ist. Es ist einfach danach, also die mussten weggehen davon. Das ist,
ich fand es so großartig. Also ich höre das auch heutzutage wirklich noch rauf und runter und ist in meiner All-Time-Favorite-Playlist. Genau, und solche Sachen finde ich mega. Natürlich, ich liebe aber auch Frauenstimmen sehr. Deswegen bin ich da natürlich auch Within Temptation. Ich finde auch Amaranth super für Sport und so. Also ich bin eher so auf melodiöse Sachen so fixiert. Aber auch, weil ich eben am Anfang oder als ich jung war, sehr in der Pop-Rock-Schiene irgendwie unterwegs war. Und das natürlich, das ist, wo man dann am ehesten hingeht. Und trotzdem merke ich auch, wie es trotzdem immer mehr, ich werde immer toleranter, was das angeht, natürlich. Und genau, so ist es bei mir.
Ja, der Hunger kommt ja auch beim Essen. Tatsächlich da oftmals. Ne?
Ja, genau. Dass man
mehr, das ist geil, das ist weniger geil. Aber jetzt Frauenstimmen, ist das so, also wenn man da heute, glaube ich, von Metal spricht, dann ist das ja oftmals so ein bisschen so, also in meiner sehr beschränkten Wahrnehmung, so das Nightwish-eske, also eher so etwas in dem opernhaften Stil Gesang und weniger so vielleicht wie Metal-Frauen ja auch früher mal waren. Also ich rede jetzt von Dore oder auch wir sprachen im Vorgespräch über hier Jutta Weinhold von Sediago oder Velvet Viper, so die in den 80ern eine ganz andere Art von Frontfrauen waren, die viel klassischer Metal waren. Mhm. Also schon natürlich total melodiös, aber anders. Wie ist das bei dir? Ist das sowas, was dich reizen würde, mal klassischere Metal-Frontfrau, also in so einem traditionellen Sinn vielleicht mal auszuprobieren?
Du meinst es in einem früheren,
nicht? Ja, genau, in so einem etwas maskulineren Stil, sag ich jetzt mal.
Also, wenn man
das so formulieren kann, oder?
Doro Pesch, aber weiß ich nicht.
Ja, aber Doro Pesch klingt, weiß ja jeder, klingt halt ganz anders als Nightwish jetzt beispielsweise. Ne? Also da geht's halt um, da ist ein bisschen mehr Dreck einfach drin.
Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es halt eben diese Zwischenvariante auch. Einfach eben die nicht nur Dreck und nicht nur dieses ganz glockenklare Operetten.
Ich glaube, wenn man so Richtung Battle und Beast oder so guckt, da ist so ein Mittelding irgendwie.
Genau, ne? genau. Oder halt eben tatsächlich Within Temptation und so, das ist natürlich eher so eine Pop-Rock-Stimme, so wie es bei uns zum Beispiel auch der Fall ist. Das sehe ich jetzt zum Beispiel als die Mitte.
Auch wieder so in die Richtung, ne? Also man hatte so in den 90ern, 2000ern so sehr diesen Evanescence-artigen Gothic-Einschlag und mittlerweile wird's doch durchaus rockiger. Das ist so zumindest mein Eindruck, den ich da so
bekomme. Ja, ich glaube schon. Also, ja, hast schon recht.
Thunder Mother fallen mir da
zum Beispiel. Ja,
richtig. Zum Beispiel richtig grandios.
Absolut. Ja, absolut. Ich auch.
Ja. Ganz geile Band.
Ja. Aber ist das sowas, könntest du dir das vorstellen? Mal, ich meine, das ist jetzt einfach mal so dahergefragt.
Ich kann mir alles vorstellen. Das Ding ist nur, wo sind meine Grenzen? Ja. Und ich probiere immer mal wieder was aus. Aber ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch dann, was das angeht. Und wenn ich es nicht kann, dann mache ich es auch erstmal noch nicht.
Du musst aber vorher eine Schachtel Kippen rauchen und dann
geht's. Ja. Dafür lebe ich zu gesund vielleicht. Aber also ich finde das alles spannend. Ich finde das mega, wenn man alles könnte. Aber da muss man natürlich, also muss man ein bisschen üben wahrscheinlich.
Aber du bist ausprobierenswillig.
Voll, sowieso bei allem.
Ja, ja, dein musikalischer Werdegang zeigt das ja auch.
Ja, ja, also ich mache alles gern, was irgendwie sich gut anfühlt. Und das deswegen lasse ich mir auch nicht sagen, wo ich hingehen darf oder was ich machen darf und wo in welche Richtung unser Album gehen muss und so weiter. Weil ich das, bitte?
Dubstep.
Ja, zum Beispiel. Das,
haben Bring Me the Horizon auch mal gemacht.
Ja. Und Dudelsack muss ich ja noch spielen.
Du bist Naturtalent. Ganz ohne Scheiß. Sie hat bei meinem Online-Festival Dudelsack gespielt. Spontan. Und es hat einfach funktioniert. Also einfach so aus dem Stand. Top.
Es war auf jeden Fall nicht mega schlecht. Lustig. Ja.
Also ein Dudelsack ist auch in Maßen zu genießen, muss ich. Also für mich zumindest. Das
aber es einmal auszuprobieren, ist auf jeden Fall lustig. Hier.
Bitte?
ACDC zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Da ist es doch wunderbar. Ne? It's a long way. Genau, wo wir eben beim Thema waren. Apropos Thema. Wir haben noch ein ganz frisches Thema für euch mitgebracht. Denn die liebe Kollegin Nina Loges von Radio Bob, die betreut ja bei uns die kleine fantastische Rubrik Reingelötet. Und da stellt sie traditionellerweise immer gerne Bands vor, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, die vielleicht noch nicht ganz so populär sind, die ihrer Meinung nach aber auf jeden Fall hörenswert sind. Und heute ist es gleich in mehrfacher Hinsicht etwas ganz Besonderes. Aber warum, das erzählt euch Nina am besten selbst.
Tag Leute, haltet euch fest, ich habe heute keinen Black-Metal-Tipp dabei, sondern die Direwolves. Und das ist ein schwieriger Bandname, weil Game of Thrones und viele Bands mögen diesen Namen. Es gibt so eine Hippie-Kombo aus San Francisco, die heißt so, die meine ich nicht. Ich meine die Direwolves aus Frankreich. Die machen so Crust-Punk-Hardcore, Ufta-Ufta, mit so fetten Riffs und tollem Gesang. Und ich sag Ufta-Ufta so lapidar dahin, aber der Drummer ist richtig on point, ist richtig knackig, das macht unfassbar viel Spaß. Ich empfehle euch das Album The Great Year von 2017. Da ist einfach jeder Song ein verdammter Kracher. Es gibt keinen Kacktrack. Die machen alle richtig gute Laune. Also wenn ihr was Cleveres, Schnelles sucht, was euch einfach durch Höhen und Tiefen führt, es geht direkt gut los. Erster Song an Poison, Trommelwirbel, Gesang setzt ein. Es ist einfach nur so, ja, das ist das Album wie eine Dusche guter Musik. Man will sich das immer wieder über den Kopf schütten. Ich kann euch das nur empfehlen, euch reinzulöten, wenn ihr ein bisschen gute Laune Musik braucht.
Ja, vielen Dank, liebe Nina. Direwolves, also nämlich mal eine ganz andere Musikrichtung, als sie sonst vorstellt, weil tatsächlich hat sie so ein Fable für abseitige, am liebsten isländische Black-Metal-Bands.
Das Feld ist ja auch unendlich.
Ja, ja, genau. Und deswegen schön, dass es mal was ganz anderes war. Kennt ihr Direwolves? Sagt euch das jetzt was?
Tatsächlich ja, auch nicht. Aber das Cover war ja schon mal geil.
Ja. Ja,
und sie schien ja auch überzeugt. Also ich dachte jetzt am Ende, sie schreit jetzt noch mal den Namen oder so. Also war schon sehr begeistert.
Ja, da war viel Liebe in kurzer Zeit drin. Genau. So, ne? Also, ja, komm, das muss auch noch das und das und das. Ja, auf jeden Fall, hört gerne mal rein. Nina, die hat echt immer spannende Sachen am Start, die auf jeden Fall reinhörenswert beziehungsweise reinlötenswert sind, so wie unsere kleine Rubrik das natürlich sagt. Ja, Metal. Also Metal bestimmt euer Leben deutlich mehr als meins, würde ich jetzt mal sagen. Also ihr zwei habt euer Hobby zum Beruf gemacht oder eine musikalische Leidenschaft zumindest zu verschiedenen Berufen gemacht. Marc, du machst das seit Jahrzehnten, kann man sagen. Du treibst das Thema Metal ja auch in andere Bücher. Ist das für dich heutzutage denn immer noch, ist das ein Segen? Ist das ein Fluch? Macht dir das immer noch genauso viel Freude? Oder würdest du denken, ich möchte mal was ganz anderes machen?
Nee, überhaupt nicht, weil erstens mache ich ja auch noch was anderes. So ist ja nicht. Zum Teil auch andere Sachen im journalistischen Bereich. Ich schreibe für verschiedene Zeitungen und Magazine und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, wenn ich vom Keep It True nach Hause komme, wo zwei Tage lang jeder Sänger auf die Bühne gerannt kommt, ganz enge Lederhosen anhat und jeder Gig mit begonnen wird, dann bin ich mal ganz froh, wenn ich mal über was anderes schreiben kann. Mhm. Aber das dauert zwei Tage und ich habe wieder voll Bock. Also ich bin in dieser Hinsicht da tatsächlich, ich weiß nicht, warum das liegt. Vielleicht ist es eine persönliche Geschichte. Ich habe mit 12 oder 13 den Metal entdeckt für mich und bin da komplett kleben geblieben und nehme das auch ernst, auch wenn ich es in meinen Büchern auf die Schippe nehme. Ich bin mit 4 oder 5 Jahren Fußballfan geworden. Ich gucke bis heute Fußball. Also ich bin irgendwie so ein Typ, wenn ich mich in irgendeiner Geschichte wohlfühle, dann bleibe ich dabei. Und Heavy Metal gehört, ich kann mir ein Leben ohne Metal überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt in dieser Corona-Zeit war das erste Mal seit 1991, dass ich monatelang kein Konzert besucht habe. Das war eine völlige Entzugserscheinung. Da wird man bekloppt. Also furchtbar. Und obwohl ich so lange mache und so viel Bands gesehen habe und wirklich so viele tolle Erlebnisse hatte, mit Lemmy mal 2 Stunden auf dem Hotelzimmer gesessen in London und solche Geschichten, Maiden im Studio besucht, tralala, habe ich immer wieder Bock auf die nächste Geschichte. Klar, gibt's auch mal einen Hänger oder so, aber ich bin seit, weiß ich gar nicht, gute Frage, 15 Jahren im Soundcheck. Das heißt, wir kriegen jeden Monat dann so 50, 60 Alben, die wir durchhören oder anhören müssen und Noten vergeben. Ei, ne? Ei, ei. Und da müsste man eigentlich ja der Meinung sein, jetzt reicht's mal mit Musik. Mhm. Und neben meinem Schreibtisch baut sich so ein Turm auf von Alben, die ich mir gekauft habe. Ich pack die erst in die Sammlung, wenn ich sie einmal komplett vom ersten bis zum letzten Ton durchgehört habe. Sonst kommen sie nicht in die Sammlung. Das heißt, der Turm.
Aber ich meine, da ist ja Zeit dann tatsächlich ein Faktor.
Ja.
Also, dass Übersättigung irgendwann mal einsetzt, kennt man auch, bei dir zum Glück nicht. Also
wenig, ganz selten.
Ja, oder wenig.
Halt, ne? Ja.
Aber hast du denn das Gefühl, du kannst den Sachen irgendwie noch ansatzweise dabei gerecht werden?
Das ist natürlich gibt's das, dass Sachen untergehen dann. Oder dass man versucht, sich frühere Klassiker zu erschließen, hört die dreimal und denkt, ich versteh's nicht, warum das ein Klassiker geworden ist. Würde man es 5-mal hören, wird es wahrscheinlich Klick machen. Mhm. Das passiert tatsächlich, ja. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Aber ich kann es nicht ändern.
Ist ja, halt gut. So. Ja, das ist dann eben auch Hobby zum Beruf machen.
Natürlich. Genau, das ist dann die Häkchen-Schattenseite. Aber die positiven Dinge überwiegen bei Weitem. Also wenn ich überlege, welche Konzerte ich gesehen habe, wo ich die Konzerte gesehen habe, von Griechenland über Finnland, über alles Mögliche. Nico von Maiden hat mir mal hinter der Bühne in London gezeigt, wie dieser Eddie-Effekt mit dem Baum von Fear of the Dark, wenn er da rauskommt, wieder funktioniert. Hey, das ist ein Hallo?
Geil.
Das ist es halt, ne? Und da sind wir ja wirklich in einer sehr privilegierten Situation, eigentlich als Fans, die dann sozusagen das genialerweise irgendwie zum Beruf machen konnten. Also gerade wenn du jetzt so von Geschichten erzählst, irgendwie, wenn ich jetzt allein nur nach Finnland gucke, mit ABBA nach der Show einen durchgezogen irgendwie und mit Insomnium in der Sauna und so ein Kram. Also ist halt eigentlich völlig irrsinnig. Und wenn du wirklich nur Fan bist und dann drüber nachdenkst, dass das passiert irgendwann mal demnächst, dann drehst du ja völlig durch, ne? Aber sobald du halt in diesem Modus bist, dann passieren solche Sachen. Und dann, jetzt gerade während Corona fällt einem dann auch erstmal auf, wie privilegiert diese Situation ist, was man da Geiles erleben kann. Das habe ich auch immer mit Mike im Podcast, also mache ja mit Mike immer noch Zart wie Kruppstahl, und der erzählt dann immer, ja, und in Sao Paulo war es dann so und so und in Japan, und ich denke mir immer so, bist du dir eigentlich bewusst, dass du das die ganze Welt schon gesehen hast, schon alleine nur deswegen, weil du mit deiner Band da unterwegs bist? Also ich glaube, dass es ist einfach krass.
Aber ich meine, ihr beide, hat denn dieser Blick hinter diese Kulissen, also dieses nicht nur aus Fanperspektive etwas sehen und auch nur das sehen, was man vielleicht präsentiert bekommt, hat das bei euch auch mal Dinge kaputt gemacht oder euren Blick auf das vielleicht auch einfach so verändert, dass man es viel nüchterner sieht oder vielleicht dachte, und schade, da hätte ich mir gerne den Blick bewahrt, Dinge auch nicht zu wissen?
Ja, genau das ist es. Deswegen meinte ich jetzt, man muss sich das immer mal vor Augen halten, dass das ja was unfassbar Großartiges ist. Und also ich weiß noch, als ich bei Blind Guardian im Studio war, das war, also ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als Hansi da ausgestiegen ist und so, ach, sorry, das ist zu spät. Bin ich hier und so. Also das war für mich so der Punkt, wo einfach alles vorbei war, weil da sind alle Regler quasi überdreht. So. Und danach war, also das war so der Höhepunkt des Fantums, und danach war sozusagen dann dieser Cooldown-Effekt. Also dann hat man sich irgendwie Schritt für Schritt dran gewöhnt. Und das erste Mal im Wacken Backstage hat dann auch einiges kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Weil sobald du die Produktionswege langläufst und sozusagen nicht nur die Fantasiewelt da vorne siehst, sondern auch echte Menschen, die dann echte Arbeit machen und die jetzt nicht wegen der Musik da sind, sondern einfach, weil es ihr Job ist, oder vielleicht beides, aber quasi, die nicht nur Magie machen, dann fängst du an, so anders drüber nachzudenken. Also ja, ich muss sagen, ich find's schon ein bisschen schade, dass ich nicht wieder mit der Brille des Fans so Festivals wahrnehmen kann oder auch Alben kann ich ja immer noch genießen, aber so Tourproduktion, Merchandise-Produktion, Werbemaßnahmen, irgendwelche Marketing-Stunts, man sieht's ja nur noch nur noch analytisch, weil man weiß, was dahinter steckt. Das ist ein bisschen blöd, dadurch geht die Magie leider verloren. In der Musik kann man sich die glücklicherweise behalten, weil ich Gott sei Dank kein Instrument kann. Meine Güte, ich bin so froh und ich werde nicht damit anfangen, weil dann habe ich das auch nicht mehr. Aber ich glaube, bei dir ist es anders.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also auch mit Songwriting und so weiter. Wenn du da einmal nur noch analytisch denkst, wenn du einen Song hörst, warum funktioniert der? Was war da, was hat derjenige gemacht? Und wie muss man das jetzt irgendwie mal selber einbauen und so? Du hörst Musik ganz anders. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass ich früher einfach, ich habe einen Song gehört und hab dann gedacht, jo, mag ich, oder nö, interessiert mich nicht so. Aber heutzutage ist es wirklich immer nur so, man hört sich das an. Klar, catch es einen zum Beispiel, wenn ich vor der Bühne stehe und mir ein Konzert anschaue, dann ist es irgendwie weg. Für mich jetzt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das drückt dich einfach, glaube ich, weg, dass es dann einfach diese Analyse, die findet nicht statt. Und man trinkt natürlich auch noch ein Bier dabei. Das hilft wahrscheinlich auch. Aber an sich ist es wirklich so, wenn du dir halt Musik anhörst, ich höre es nur noch, fast nur noch analytisch.
Aber wie ist es denn so insgesamt, so dieser Blick, wir haben es gerade so ein bisschen aus der Fanperspektive, du bekommst Dinge nicht mit, du hast einen sehr eingeschränkten Blick auf das, was da passiert. Du bist jetzt Künstlerin. Mhm. Wie weit ist es dir oder euch auch wichtig, dieses so ein gewisses Image zu halten, ein gewisses Mysterium aufrechtzuerhalten, ganz, ganz bewusst, um vielleicht auch, selbst wenn man es gerne mal möchte, so ein bisschen nahbarer zu sein, vielleicht sich da abzugrenzen, um eben diesen Reiz, dieses Kribbeln für Fans vielleicht auch aufrechtzuerhalten?
Das ist ein sauschwieriges Thema, muss ich sagen. Also, weil am Anfang hat man schon gedacht, okay, dieses Image aufrechterhalten und so weiter, das führt dann wieder dazu, dass die Leute das fehlinterpretieren können, dass sie irgendwie so eine Welt gar nicht verstehen können, warum ist die Band jetzt so erfolgreich und so weiter, weil man eben das gar nicht ankratzt und gar nicht zeigt, wie es eigentlich so ist. Und sobald man anfängt, ein bisschen authentischer und auch wirklich die negativen Sachen auch anzusprechen und auch zu sagen, ja, ey, wir verdienen jetzt hier nicht irgendwie einen Haufen Kohle und haben irgendwie Ferrari vor der Tür stehen und so weiter, entzaubert das durchaus. Aber ich finde, heutzutage passiert es sowieso viel, viel mehr durchs Internet. Leute posten irgendwie jeden Tag irgendwelche Sachen. Die Leute wollen es auch irgendwie sehen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen gesünder für die Leute, einfach auch zu sehen, hey, das sind alles irgendwie normale Menschen. Die arbeiten dafür. Es ist zwar irgendwie geil und man sieht irgendwie die Welt, meistens sieht man aber doch nur die Location, aber trotzdem ist es halt nicht nur geil. Also es ist einfach ein Job so und das ist vielleicht, ich weiß nicht, wo es hinführt, ehrlicherweise. Und deswegen finde ich es auch so spannend. Ich versuche da natürlich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen mehr hinzugehen, aber so ein Spagat zu machen, ist eh immer schwierig, weil dann ist es nicht so richtig das eine und nicht so richtig, nicht Fisch, nicht Fleisch, so sagt man es ja. Und dann kann es auch unspannend werden. Ich weiß es nicht. Also ich bin da noch nicht auf ein Ende gekommen, wo ich sage, okay, so muss man es machen.
Aber ich glaube, da ist der Weg das Ziel ja oftmals auch. Ja, ich würde mir natürlich wünschen, weil das hältst dann ja auch frisch, dass du auf jeden Fall, egal wo so euch hinführt, Spaß dran hast und denkst, jawohl, das ist genau das, was ich in dem Moment machen wollte.
Yes.
Und wenn es das ist, glaube ich, ist schon viel geholfen. Und natürlich auch für euch, dass das Thema Metal so frisch bleibt, wie es augenscheinlich jetzt irgendwie noch ist.
Oder wieder frischer wird.
Oder wieder frischer wird, weil irgendwelche neuen Aspekte reinkommen. Denn das haben wir, glaube ich, heute gelernt. Die Antwort auf die Frage, darum ist Metal geil, die ist nicht einfach zu geben, weil es sehr facettenreich ist und man sich da wunderbar aus dieser großen Welt einfach auch das rausziehen kann oder die Dinge rausziehen kann, die einem ganz persönlich gut gefallen. Das wäre jetzt mein offizielles Schlusswort gewesen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Das hat mir großen Spaß gemacht zum Thema. Ja, und wenn ihr das Ganze nachgucken wollt, könnt ihr das natürlich immer, denn die Videos, die liegen ja bei Rocket Beans und unsere Freunde von Radio Bob, die haben das Ganze als Podcast, könnt ihr euch also ganz bequem dort auf die Ohren geben. Und damit schließe ich das Studio für heute ab, aber erst nachdem ihr gleich raus seid.
Damit Bier.
Genau, mit Bier. So wird's gemacht. Ich hab nur die Hälfte, ich sag einfach immer ja, wenn wir zum Ende der Sendung kommen. Also, macht's gut, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.